Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse speziell für Sie, die Mitglieder der Passiver Geldfluss Academy. Wir nehmen uns heute mal den Börsenmonat September 2025 vor. Dafür haben wir den Bericht Finanzmärkte September 2025, Bericht und Analyse für Sie, unter die Lupe genommen. Unser Ziel ist ganz klar, wir wollen die wichtigsten Entwicklungen herausfiltern, die Knackpunkte, die für Ihre Anlagestrategie relevant sind, also was hat die Märkte wirklich bewegt und was können wir vielleicht für die nächsten Monate daraus lernen?
Ja, der September, der hat ja oft diesen, schwierigen Ruf. Historisch gesehen ist er im Schnitt der schwächste Börsenmonat. Aber 2025, da war das Bild doch etwas anders.
Anders, wie meinen Sie?
Man könnte sagen, widerstandsfähiger. Aber gleichzeitig auch ziemlich angespannt. Das lag vor allem an diesem Mix. Auf der einen Seite die erste Zinssenkung der US-Notenbank seit einer Weile. Das war ja ein großes Ding.
Mhm.
Dann die andauernden Diskussionen über Handelszölle, die immer wieder hochkochen. Und dazu eine Weltwirtschaft, die zwar abkühlt, aber eben nicht komplett einbricht. Also eine interessante Gemengelage.
Genau, das klingt nach einer spannenden Mischung. Lassen Sie uns das mal Schicht für Schicht aufdröseln. Wie war denn so die generelle Stimmung an den Märkten im September?
Also diese befürchtete große Schwäche, die ist eigentlich ausgeblieben. Der Markt hat sich tatsächlich als recht robust erwiesen. Natürlich gab es tägliche Schwankungen, das ist ja normal.
Klar.
Die wurden vor allem von den bekannten Unsicherheitsfaktoren getrieben. Allen voran die Frage, wie geht's weiter mit den Zinsen der US-Notenbank, der Fed? Dann die Sorgen vor neuen Handelszöllen und natürlich die Wirtschaftsdaten, die so reinkamen.
Okay.
Aber unterm Strich, also wenn man das Gesamtergebnis anschaut, haben die großen US-Indizes leicht im Plus geschlossen. Was auffiel, der Tech-Sektor war mal wieder eine wichtige Stütze.
Mhm, wie so oft.
Genau. Gleichzeitig sahen wir aber auch eine interessante Bewegung bei den, sicheren Häfen. Gold und auch Bitcoin haben zugelegt. Das deutet ziemlich klar auf Inflationsängste hin, aber auch auf die allgemeine Unsicherheit. Also ein ziemlich gespaltenes Bild, muss man sagen.
Dieses gespaltene Bild, das ist interessant. Schauen wir doch mal auf die einzelnen Anlageklassen. Wie hat sich denn der breite US-Aktienmarkt, also der S&P 500, so geschlagen?
Der S&P 500, ja, der bewegte sich die meiste Zeit so um die 6.600-Punkte-Marke. Am Ende landete er bei 6.651 Punkten.
Okay, und was heißt das im Monatsvergleich?
Das ist auf den Monat gesehen nur ein kleines Plus von 0,6%. Also keine riesigen Sprünge, aber eben auch kein Minus, wie es im September sonst ja oft der Fall ist.
Immerhin.
Genau. Man darf auch nicht vergessen, der Index hat ja seit Jahresbeginn schon 28 neue Allzeithochs erreicht. Aber die Nervosität, die war trotzdem zu spüren. Es gab zum Beispiel am 23. September einen tech-getriebenen Rücksetzer, der wurde aber relativ schnell wieder aufgeholt.
Ah ja.
Generell hat halt der hohe Anteil an Technologiewerten dem Index geholfen. Während Sektoren, die stärker auf Zinsänderungen reagieren, also Energie oder Industrie, eher unter Druck kamen. Das zeigt eben diese innere Zerrissenheit des Marktes.
Wenn der breite Markt schon von Tech gestützt wurde, wie lief es dann beim reinen Tech-Index, dem Nasdaq 100? Konnte der noch mehr glänzen?
Er war ähnlich robust, ja, aber nicht unbedingt viel stärker. Der Schlusskurs lag bei rund 22.789 Punkten. Das ist ein Monatsplus von etwa 0,4%.
Auch eher verhalten.
Richtig. Spannend war, dass er Mitte des Monats kurzzeitig die 22.000er-Marke geknackt hat. Das lag an positiven Nachrichten rund um das Megathema KI, also künstliche Intelligenz, und auch an guten Signalen von Schwergewichten wie Apple und Nvidia.
Mhm.
Aber auch hier gab es Gegenwind. Zum Monatsende hin wurden Halbleiteraktien schwächer. Intel zum Beispiel gab am 29. September um 3% nach.
Okay.
Trotzdem, seit Jahresbeginn steht der Nasdaq immer noch mit 17% im Plus. Also die Dominanz des Tech-Sektors, getrieben durch KI, das bleibt schon ein zentrales Thema.
Verlassen wir kurz die Aktien. Sie erwähnten ja die sicheren Häfen. Was hat denn der Klassiker gemacht? Das Gold?
Gold hatte einen richtig starken Monat, das muss man sagen. Der Preis ist geklettert von etwa 2.500 US-Dollar je Feinunze auf über 2.650 Dollar.
Oh, das ist ordentlich.
Ja, das ist ein sattes Plus von rund 6%. Und hier sieht man ganz deutlich die gestiegene Unsicherheit, gerade im Vorfeld dieser FED-Entscheidung Mitte September. Anleger haben offenbar Absicherung gesucht gegen Inflation, aber auch gegen geopolitische Risiken.
Und Bitcoin, oft als digitales Gold bezeichnet? Ähnliche Entwicklung?
Ja, auch Bitcoin zeigte nach oben, wenn auch mit den typischen stärkeren Schwankungen. Der Kurs stieg von rund $58.000 auf über $62.000.
Immerhin.
Ja, ein Zuwachs von circa 7%. Das wurde wohl hauptsächlich durch weiter anhaltende Zuflüsse in die Bitcoin-ETFs getrieben. Und auch durch Spekulationen auf eine vielleicht doch nicht ganz so strenge Regulierung in den USA.
Aber nicht ohne Dellen, oder?
Genau. Mitte des Monats fiel der Kurs kurzzeitig auf $55.000 zurück. Da machten Gerüchte die Runde über einen drohenden Haushaltsstreit und einen möglichen Regierungsstillstand, einen Shutdown in den USA.
Ah, diese typische Nervosität.
Richtig. Aber zum Monatsende hin zog der Kurs dann wieder an.
Okay, von den alternativen Anlagen zu den Rohstoffen. Sie sagten, Energieaktien standen unter Druck. Wie sah es denn direkt beim Ölpreis aus? Brent zum Beispiel.
Ja, richtig. Der Preis für die wichtige Nordseesorte Brent ist leicht zurückgegangen. Von etwa $78 pro Barrel Anfang September fielen wir auf rund $74 am Ende.
Das ist ein Minus von etwa 5%.
Genau. Die Hauptgründe dafür waren zum einen steigende Rohöllagerbestände in den USA. Das deutet auf ein ausreichendes Angebot hin. Zum anderen schwächelt die Nachfrage aus China ein bisschen.
Mhm.
Selbst die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten konnten den Preis da nicht wirklich nach oben treiben. Und obendrauf kam noch diese Unsicherheit durch die diskutierten Handelszölle, die ja die Weltwirtschaft und damit die Ölnachfrage belasten könnten.
Verstehe. Und zum Abschluss dieses Blocks. Der Euro zum Dollar. Wie hat der sich geschlagen?
Der Euro hat im September gegenüber dem Dollar leicht verloren. Er schloss bei etwa $1,085. Das ist ein Monatsminus von rund 0,5%.
Woran lag das hauptsächlich?
Der entscheidende Faktor hier ist wohl die unterschiedliche Geldpolitik. Die US-Notenbank, FED, hat ja, wie wir gleich noch genauer besprechen, die Zinsen gesenkt. Die Europäische Zentrale Bank, die EZB, blieb hingegen auf der Bremse, also restriktiver.
Okay.
Dazu kamen dann noch eher maue Konjunkturdaten aus der Eurozone. Vor allem diese PMIs, die Einkaufsmanager-Indizes, wichtige Frühindikatoren, die deuteten auf eine Abschwächung hin.
Halten wir also mal fest, Tech-Aktien weiter dominant, Gold und Bitcoin als Krisenabsicherung gefragt, Öl und Euro eher schwach. Das passt ja zum Bild einer, ja, unsicheren Wirtschaftslage. Wie sahen denn die globalen Wirtschaftsdaten im September konkret aus? Gab es da wichtige Signale?
Global gab es durchaus Signale, die auf eine weitere Abkühlung hindeuten. Die OECD zum Beispiel, die hat in ihrem Zwischenbericht die Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft leicht gesenkt.
Ah ja.
Für 2025 erwarten sie jetzt nur noch 3,2% Wachstum und für 2026 sogar nur 2,9%. Und sie nennen auch klar die Gründe: Risiken durch höhere Zölle und politische Unsicherheiten, gerade mit Blick auf die US-Handelspolitik.
Dieses Stichwort Fragmentierung.
Genau, das Stichwort, das Sie verwenden, ist die Fragmentierung der Weltwirtschaft. Also, dass Handelsbeziehungen brüchiger werden quasi. Auch das World Economic Forum rechnet für nächstes Jahr nur mit gedämpften 2,4% globalem Wachstum.
Und die USA selbst als größte Volkswirtschaft, was waren da die wichtigsten Signale im September?
Da blickten alle natürlich vor allem auf den Arbeitsmarkt und die Inflation. Die neuen Jobs außerhalb der Landwirtschaft, das sind diese viel beachteten Non-Farm-Payrolls, die fielen Anfang September mit 142.000 niedriger aus als erwartet.
Okay, das war schon Zeichen.
Das war sozusagen schon ein Vorbote für die spätere Zinssenkung der FED. Gleichzeitig fiel der von der FED bevorzugte Inflationsindikator, dieser Kern-PCI-Index.
Ohne Energie und Lebensmittel.
Genau, der fiel auf 2,5%. Auch das passte ins Bild für die FED. Überraschend stark waren hingegen die Einzelhandelsumsätze mit plus 0,6%. Das deutet darauf hin, dass die amerikanischen Konsumenten weiterhin Geld ausgeben.
Also auch da ein widersprüchliches Bild.
Ja, irgendwie schon. Und nicht zu vergessen, diese ständige Drohkulisse eines möglichen Regierungsstillstands, dieser Shutdown wegen der Haushaltsverhandlungen, das sorgte immer wieder für Nervosität.
Und wie war die Lage in Europa und Asien im Vergleich dazu?
Europa zeigte im September eher Schwäche, muss man sagen. Wichtige Frühindikatoren wie der deutsche IFO-Index, der die Stimmung in den Unternehmen misst, oder eben diese schon erwähnten Einkaufsmanager-Indizes, PMIs, für die gesamte Eurozone und auch für Großbritannien,
ja,
die deuteten auf eine schrumpfende Wirtschaftsleistung hin. Das hat natürlich Sorgen vor einer Rezession in Europa genährt.
Und Asien, China?
In Asien war es vor allem China, das etwas auf die Bremse trat. Das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal lag mit 4,6% unter den Zielen der Regierung. Belastungsfaktoren sind hier weiter die Immobilienkrise und, klar, die US-Zölle.
Gab es auch Lichtblicke?
Ein kleiner kam aus Japan. Dort konnte ein Investitionsabkommen mit den USA abgeschlossen werden, das Technologietransfers erleichtern soll. Das hat dem japanischen Aktienmarkt, dem Nikkei, zumindest ein bisschen geholfen.
Verstehe. Global also eine Abkühlung, aber keine Vollbremsung. Mit den USA und ihrer Politik klar im Zentrum. Das führt uns ja direkt zum wichtigsten Akteur im September, den Notenbanken. Allen voran die US-Notenbank Fed. Das war ja das große Thema, die erste Zinssenkung seit langem.
Absolut, das war das Ereignis des Monats für die Finanzmärkte, keine Frage. Am 17. September hat das FOMC, also das Gremium, das über die US-Geldpolitik entscheidet, den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt.
Ein Viertelprozentpunkt also.
Genau, 0,25 Prozentpunkte. Die neue Zielspanne liegt jetzt bei 4,00 bis 4,25%. Das war die erste Senkung seit Dezember 2024. Die offizielle Begründung war, Inflationsrisiken lassen nach, aber die Gefahren für den Arbeitsmarkt nehmen zu. Die Arbeitslosenquote war ja auf 4,3% gestiegen.
Und was hat Fed-Chef Jerome Powell genau dazu gesagt? Gab es da vielleicht eine interessante Nuance in seiner Kommunikation?
Ja. Powell hat in der Pressekonferenz schon etwas Bemerkenswertes gesagt. Er hat betont, dass die Senkung darauf abzielt, den Arbeitsmarkt zu stützen, obwohl die Inflation ja immer noch über dem eigentlichen 2%-Ziel der Fed liegt.
Ah, das ist wichtig.
Genau. Sinngemäß war die Botschaft, wir schauen jetzt stärker auf die Jobs, auch wenn die Preise noch nicht ganz da sind, wo wir sie haben wollen. Das ist schon eine deutliche Akzentverschiebung. Das signalisiert, dass die Fed bereit ist, eine etwas höhere Inflation vorübergehend hinzunehmen, um eine harte Landung der Wirtschaft zu vermeiden.
Und wie geht es laut Fed jetzt weiter? Gibt es Signale für zukünftige Zinsschritte? Was sagt der Dot-Plot?
Ja, dieser berühmte Dot-Plot. Das ist ja diese Grafik, wo jedes Mitglied anonym seine Zinserwartung einträgt. Und diese Punkte deuten darauf hin, dass die Mehrheit der Mitglieder mit weiteren Zinssenkungen rechnet. Insgesamt um 50 Basispunkte, also einen halben Prozentpunkt bis zum Jahresende.
Okay, das wäre dann eine Zielrate von?
Das würde dann eine Zielrate von 3,75 bis 4,0% bedeuten. Die Märkte haben auf die Zinssenkung selbst erstmal positiv reagiert, klar. Aber diese Erleichterung wurde dann ziemlich schnell wieder von den Sorgen über mögliche neue Handelszölle überlagert.
Das ist ein wichtiger Punkt. Die Geldpolitik der Fed wird also quasi durch die Handelspolitik konterkariert oder zumindest beeinflusst. Wie haben denn die anderen großen Notenbanken reagiert? Die EZB in Europa, die Bank of England?
Die Europäische Zentralbank, die EZB, hat die Füße stillgehalten. Die haben ihren Leitzins bei 3,75% belassen. Sie haben aber Flexibilität signalisiert. EZB-Präsidentin Lagarde hat dabei auch explizit vor den Inflationsgefahren durch mögliche US-Zölle gewarnt.
Ah.
Das war schon ein klares politisches Signal.
Und London?
Die Bank of England hingegen ist der Fed gefolgt und hat ihren Leitzins ebenfalls um 25 Basispunkte gesenkt auf nun 4,75%. Da stand klar die Sorge um das schwächelnde britische Wirtschaftswachstum im Vordergrund.
Und Japan?
Und die Bank of Japan, die bleibt bei ihrer extrem lockeren Geldpolitik, da hat sich nichts geändert. Interessant ist eine Beobachtung aus dem Bericht. Einige Marktteilnehmer vermuten fast schon eine Art stillschweigende Koordination der West. Zentralbanken.
Ach wirklich?
Ja, dafür spricht vielleicht auch, dass die Ratingagentur S&P Global nach diesen Entscheidungen ihre Wachstumsprognosen für die USA, Japan und Großbritannien leicht nach oben angepasst hat.
Das klingt ja fast nach einer konzertierten Aktion für eine weiche Landung der Wirtschaft. Aber dieses Damoklesschwert der Zölle, das schwebt weiter über allem. Lassen Sie uns zum Abschluss noch auf einzelne Aktien schauen. Wer waren denn die Gewinner und Verlierer im September? Oder vielleicht auch im bisherigen Jahresverlauf, im S&P 500 zum Beispiel.
Im S&P 500 dominieren weiterhin ganz klar Technologiewerte. Vor allem aus den Bereichen Speicherchips und Datenanalyse. Alles befeuert vom KI-Boom. Das ist ungebrochen.
Wer sticht da besonders raus?
Der absolute Spitzenreiter seit Jahresbeginn ist Seagate Technology mit einem ja fast unglaublichen Plus von 165%. Dicht dahinter kommen Western Digital mit plus 159% und Palantir mit plus 136%. Palantir profitiert ja stark von Aufträgen aus dem Regierungsbereich. Auch Apple konnte Ende September nochmal zulegen, nachdem es Neuigkeiten zu einer verbesserten KI-gestützten Version von Siri gab.
Und auf der Verliererseite?
Auf der anderen Seite bei den Verlierern seit Jahresbeginn finden sich Namen wie die Kreuzfahrtgesellschaft Carnival, der Gesundheitsdienstleister Centene, der leidet unter den US-Gesundheitsreformen, der IT-Berater Gartner, der Sportartikelhersteller Lululemon und Enphase Energy aus der Solarbranche. Das zeigt schon, es gibt sehr klare Gewinner und Verlierer in dieser Marktlage.
Und im Nasdaq 100, dem Tech-Index, bestätigt sich dieses Bild?
Im Grunde ja. Intel zum Beispiel war im Spätsommer noch sehr stark unterwegs, auch wegen Fördergeldern aus dem US-Chips Act, gab aber Ende September, wie wir schon sagten, nach.
Okay.
Gewinner im September selbst waren unter anderem die Softwarefirmen AppLovin und Shopify. Die hatten Zuwächse von 20-25%. Und MicroStrategy hat natürlich massiv vom Bitcoin-Anstieg profitiert, da das Unternehmen ja große Mengen hält.
Und die Verlierer im Nasdaq?
Schwach zeiten sich hingegen Aktien aus dem Online-Werbe- und Serverbereich wie The Trade Desk und Super Microcomputer. Die gehörten schon im Vormonat eher zu den Verlierern.
Und zum Schluss der Blick nach Deutschland. Wie lief es denn beim DAX?
Der DAX war im September ebenfalls recht schwankungsanfällig, konnte den Monat aber immerhin leicht im Plus beenden. Der herausragende Gewinner seit Jahresbeginn ist hier mit Abstand Rheinmetall, ein Plus von über 300%.
Wahnsinn!
Ja, das liegt natürlich am Boom bei Rüstungsausgaben. Auch Siemens Energy hat von Investitionen in die Energiewende profitiert. Schwächer zeigten sich zum Monatsende hin Werte wie Daimler Truck, der Chipindustrieausrüster Aixtron oder Carl Zeiss Meditec.
Und Heidelberg Materials?
Genau, Heidelberg Materials litt unter den Sorgen wegen der schwachen Baukonjunktur. Insgesamt muss man aber sagen, der DAX hinkt den US-Indizes deutlich hinterher. Das spiegelt halt einfach die schwächeren Wirtschaftsdaten hier in Europa wider.
Okay, das war ein wirklich detaillierter Ritt durch den September. Was können wir denn aus all diesen Informationen nun für die kommenden Monate, also Oktober und November, ableiten? Wie ist du die Einschätzung im Bericht, der Ausblick?
Die Grundstimmung für das vierte Quartal ist so etwas wie, naja, vorsichtig optimistisch. Aber die Risiken sind wirklich nicht zu übersehen und werden auch klar benannt.
Also gemischt.
Ja, genau. Einerseits könnte die Zinssenkung der FED den Aktienmärkten natürlich schon etwas Auftrieb geben. Andererseits sind da eben diese drohenden Handelszölle, gerade auch mit Blick auf die kommenden US-Wahlen 2026 und eine Inflation, die sich wohl ziemlich hartnäckig zwischen 2,5% und 3% halten dürfte.
Und beides könnte das Wachstum bremsen.
Richtig, beides könnte das Wachstum bremsen. Die Experten von JP Morgan zum Beispiel erwarten nur noch moderate Gewinne für US-Aktien im Gesamtjahr, so um die 5-7%. Andere, wie Charles Schwab, warnen vor möglichen Herausforderungen, falls sich der KI-Hype vielleicht etwas abkühlt oder der Arbeitsmarkt doch stärker nachgibt.
Also keine klare, einfache Richtung für die Märkte. Eher weiter unruhig, volatil.
Genau, es deutet vieles auf eine Fortsetzung der jüngsten Volatilität hin. Der Oktober ist historisch oft ein eher schwacher Börsenmonat. Das darf man nicht vergessen.
Stimmt. Zudem tagt Ende Oktober die FED erneut. Eine weitere Zinssenkung ist möglich, aber keineswegs sicher. Im November könnte dann zwar die saisonal oft starke Phase rund um Thanksgiving beginnen, diese sogenannte Jahresendrallye.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
So ist es. Aber auch hier bleiben Risiken. Mögliche Haushaltsstreitigkeiten in den USA oder eben vor allem neue Entwicklungen beim Thema Zölle könnten da potenzielle Spielverderber sein.
Und welche Sektoren könnten profitieren oder leiden?
Sektorenseitig könnten Technologiewerte mit KI-Bezug und defensive Anlagen wie Gold oder vielleicht auch Bitcoin weiter gesucht sein. Schwerer haben könnten es dagegen wohl Energiewerte und europäische Aktien insgesamt, gemessen am DAX. Die Wahrscheinlichkeit für eine echte Rezession in den USA wird derzeit übrigens auf etwa 20% geschätzt.
also nicht null, aber auch nicht das Basisszenario.
Genau. Das ist wirklich eine komplexe Gemengelage. Was heißt das jetzt konkret für Sie als Anleger in der Passiver Geldfluss Academy? Wie ordnen wir das alles ein?
Ja, für Ihre Strategie unterstreicht die Analyse des Septembers eigentlich genau das, was Sie ja im Rahmen der Academy lernen und verfolgen. Die enorme Bedeutung einer breiten Streuung, also Diversifikation.
Mhm.
Die Entwicklungen zeigen, wie unterschiedlich Sektoren und Regionen laufen können und wie wichtig es ist, eben nicht alles auf eine Karte zu setzen. Gleichzeitig wird klar, man muss die großen Treiber im Auge behalten, insbesondere die Geldpolitik der Zentralbanken wie der Fed und die globale Handelspolitik.
Aber nicht panisch reagieren.
Genau das ist der Punkt. Es geht nicht darum, auf jede kurzfristige Schwankung hektisch zu reagieren. Diese Schwankungen gehören dazu. Der langfristige Blick, die strategische Ausrichtung und das konsequente Dranbleiben, das ist der Schlüssel für passive Investoren.
Fassen wir das also nochmal zusammen. Der September 2025 war ein Monat des Übergangs. Irgendwie auch der Gegensätze. Die Märkte zeigten sich widerstandsfähiger als vielleicht befürchtet, aber die Luft ist dünn, die Unsicherheit ist spürbar. Es ist so ein ständiges Tauziehen zwischen der Hoffnung auf eine sanfte Landung der Wirtschaft, genährt durch die etwas lockere Fed-Politik und diesen dunklen Wolken durch Handelskonflikte, eine immer noch zu hohe Inflation und geopolitische Risiken.
Ganz genau. Und für Sie in der Passiver Geldflussakademie bedeutet das vor allem, bleiben Sie Ihrer breit gestreuten Strategie treu. Diese Ereignisse bestätigen ja eher die Notwendigkeit, Risiken über verschiedene Anlageklassen, Sektoren und Regionen zu verteilen. Und es unterstreicht auch, wie wichtig es ist, die psychologische Komponente des Investierens zu meistern.
Also Kurs halten.
Kurs halten, genau. Auch in unruhigen Phasen und nicht emotional auf kurzfristige Marktbewegungen reagieren. Der Fokus bleibt auf dem langfristigen Vermögensaufbau.
Und vielleicht eine letzte Frage zum Weiterdenken, die sich aus dem Bericht so ein bisschen ergibt. Wir haben jetzt viel über Zinsen und Zölle gesprochen, also Dinge, die das tägliche Marktgeschehen stark beeinflussen. Aber was bedeuten eigentlich diese tiefer liegenden strukturellen Veränderungen, die sich da abzeichnen?
Sie meinen?
Naja, einerseits diese rasante Entwicklung bei der künstlichen Intelligenz, die ja ganze Branchen umkrempelt. Andererseits diese Fragmentierung der Weltwirtschaft, von der die OECD spricht. Also ein möglicher Rückbau der Globalisierung. Was könnten diese Megatrends langfristig für Ihre passive Anlagestrategie bedeuten, jenseits der täglichen Schlagzeilen und Kursschwankungen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Stoff zum Nachdenken also. Das war unsere Analyse der Finanzmärkte im September 2025, basierend auf dem Bericht, den wir für Sie aufbereitet haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe.